Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Schön, Philipp Theisen, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Von Ihnen ist gerade ein dickes Buch mit dem Titel Plagiat erschienen. Als vor wenigen Wochen die Anzeige für dieses Buch auf meinem Schreibtisch landete, war mein Interesse sofort geweckt, denn das Plagiat ist so eines der typischen, vielleicht ein wenig trivialen Reiz- und Sensationsthemen des Literaturbetriebs. Und da wird man natürlich hellhörig und das weckt die journalistische Neugier. Jetzt möchte ich Sie als Literaturwissenschaftler fragen, warum Sie sich eigentlich für dieses Thema interessiert haben.
Gut, da gibt's eine doppelte Antwort. Zum einen ist es so, dass ich mich für dieses Thema interessiert habe, weil ich denke, dass das Plagiat, also wenn man das so versteht, wie ich es verstehe, das Phänomen ist, an dem man am besten sehen kann, warum Literatur kein bloßes Objekt ist, warum Literatur etwas ist, was mit dem Menschen zusammenhängt und etwas ist, was lebt. Einfach deswegen, weil das Plagiat, wenn man das eben als eine Erzählung versteht, etwas ist, was die Menschen, die es betrifft, einfach packt und in die irrwitzigsten Situationen treibt.
Weil der Plagiat ja quasi ein Diebstahl ist.
Ja, Diebstahl. Das ist ja was ganz Eigentümliches, wenn man sich vorstellt. Ich schreibe etwas und ich schreibe etwas, damit es andere Leute sehen in der Regel. Ich schreibe ja nicht für mich. Und in dem Moment, in dem jemand das, was ich geschrieben habe, nimmt und nochmal schreibt, in dem Moment geschieht etwas mit mir. Das ist die Vorstellung, die dahinter steht. Und das ist etwas, was man sonst in der Literatur eben selten sieht, dass etwas mit mir geschieht über Texte, nicht über den Gebrauch von Texten. Und das ist letztendlich eine Vorstellung von Literatur, die ich immer hatte, dass Literatur natürlich mich verändert, dass Literatur überhaupt einen enormen gesellschaftlichen Impuls gibt, also nicht nur einfach Gesellschaft widerspiegelt, sondern auch wirklich Gesellschaft verändert und mit den Menschen vieles tut, was sie nicht wollen oder nicht wissen. Das wäre die lange Antwort, die aufrichtige. Die unaufrichtige ist die, dass die Idee zu diesem Buch gar nicht von mir selbst kam, sondern vom Verlag. Wobei da eigentlich eine andere Vorstellung ursprünglich gegeben war. Nämlich die Vorstellung bestand darin, dass man sagt, schreib mal einfach eine Geschichte aller Werke, die mal plagiiert worden sind. Und die Idee ging sogar so weit, dass man sagt, wenn man es zuspitzt, man könnte auch so ein Ranking machen, nicht? Also so eine Hitliste der meistplagiierten Werke. Und ich wurde dann angefragt, ob ich das nicht machen will. Ich habe halt natürlich gesagt, das Thema interessiert mich sehr. Und nachdem ich das erstmal überlegt hatte, was eigentlich der Plan war, sagte ich, nee, aber so kann man das nicht machen. Denn Plagiate sind keine Objekte. Also man kann die Grenze von einem Text, den ich als Plagiat bezeichne, zu einem, den ich nicht als Plagiat bezeichne, die kann ich gar nicht ziehen. Sondern Plagiate sind Erzählungen über Texte. Und die kann ich strukturieren eben.
Ja. Und wahrscheinlich wäre es auch relativ langweilig geworden, so eine Aufzählung. Kann das sein?
Sagen wir mal so, ich hätte das, glaube ich, nicht gelesen. Also man muss dazu sagen, das gibt es schon, nicht? Also es gab es schon, also in den 20ern, 30ern hat man diese Sachen gemacht, dass man so mal eine Übersicht gegeben hat, wer hat alles von wem schon mal Texte Gebrauch genommen. Und wenn man sich das aber genau anschaut, also solche Zusammenstellungen, bis dann wirklich ein pathologisches Phänomen, ist es dann doch so, dass man kommt ganz unwillkürlich nach 2, 3 Seiten auf die Frage, warum ist das eine jetzt ein Plagiat und warum ist das andere kein Plagiat? Oder was für Kriterien hat man eigentlich, nicht? Ist es eigentlich immer nur, jemand ist inspiriert worden, jemand hat einen Text genommen, jemand hat benutzt, wie weit hat er ihn umgestaltet, ja oder nein? Das sind alles Fragen, die kann man nicht beantworten.
Und es ist ja gleichzeitig eben trotzdem immer dieses Reizthema, deswegen sagten Sie auch, es gibt diesen Bezug zur gelebten Biografie, also wenn man so einen relativ bekannten Fall aus der jüngsten Vergangenheit nimmt, das ist der mit Feridun Çaymoğlu und der Emine Sefki Özdamar, da geht es ja darum, dass praktisch eine Biografie gestohlen wird.
Genau, also es ist ein ganz interessanter Fall. Ist es ein Plagiat oder keins? Man kann es eben vom Gegenstand her gar nicht sagen, nicht?
Also weil ja beide diese türkische Gastarbeiterbiografie
wir haben zwei Geschichten, nicht? Eine Frau erzählt ihren Weg aus Anatolien in die Bundesrepublik in den 60ern. Ein Schriftsteller erzählt dann 10 Jahre später den gleichen Weg, den seine Mutter gegangen ist, nicht? Beide berufen sich auf die Biografie. Was ganz wahrscheinlich ist, dass das natürlich ähnliche Biografien sind und dass natürlich dann diese Erzählungen vom Inhalt her auch sich sehr gleichen. Was dann auffällt ist, gibt es ähnliche Metaphern, gibt es ähnliche Bilder, sind die Wendungen doch nicht ziemlich parallel? Das ist noch gar nicht interessant. Das Interessante ist, was dann folgt, nämlich dass dann jemand sagt, da hat mir jemand mein Leben gestohlen Und der andere sagt, nein, aber ich habe es dokumentiert, nicht auf Tonbändern, das ist, was meiner Mutter gehört. Das Plagiat greift dann immer in Bereiche aus, die eigentlich gar nicht Text sind. Man verhandelt eigentlich über was ganz anderes, noch was einen selber betrifft.
Es gibt so einen unendlichen Regress auch der Begründung, denn halt, wenn man die stilistische Ähnlichkeit geprüft hat, dann kommt vielleicht noch der Duktus insgesamt und der Kontext. Und dann, also man geht immer weiter. Und wir kommen ja dann vielleicht am Schluss nochmal auf einen Fall, wo es dann mit der Biografie noch viel stärker zu tun hat, mit der gefälschten Biografie. Nun ist Ihr Buch, Philipp Theisen, ja nicht einfach eine Aneinanderreihung von Fallstudien, sondern eine sehr lebendige und glänzend geschriebene Mentalitätsgeschichte der Literatur anhand des Plagiats. Und das ist eigentlich aufgrund der Ausführungen, die Sie gerade gemacht haben, auch nachvollziehbar, warum. Sie schreiben das auch im Vorwort schon, deuten das an. Und der Untertitel des Buchs kündet aber ausgerechnet eine unoriginelle Literaturgeschichte an, also ich würde ja eigentlich jetzt das Gegenteil vermutet haben, nämlich dass eine Literaturgeschichte, die vom Plagiat ausgeht, etwas sehr Originelles ist. Wie kommt es zu diesem Untertitel?
Nun gut, also natürlich ist das irgendwo ein bisschen eine kleine Provokation. Tatsächlich geht es natürlich darum, sich zu überlegen, wie man Literaturgeschichte eigentlich noch schreiben kann. Und wenn man für gewöhnliche Literaturgeschichten sich vornimmt, wird einem schnell klar, dass Literaturgeschichten eigentlich immer auf dem Moment des Originellen gebaut sind, nicht? Sonst kann ich gar keine Literaturgeschichte schreiben. Wenn ich nicht sagen kann, wo fängt das Neue an, nicht? Wo entsteht was Neues? Etwas, was bemerkenswert ist und was erinnert werden muss. Wo haben wir das? Dann kann ich keine Literaturgeschichte schreiben, sondern habe ich quasi nur eine Kette von Regression immer weiter abgeschrieben, immer weiter degeneriert. Und meine Idee war es eigentlich zu sagen, jetzt schauen wir doch mal an, wie über Literatur gesprochen wird, nicht? Und wie Literatur auch über sich selber spricht, ob da wirklich dieses Moment des Originellen so vorherrschend ist oder nicht. Und tatsächlich ist es so, dass sich die ganze Literaturgeschichte genauso gut und meines Erachtens auch konsequenter lesen lässt, wenn man beobachtet, wie die Unoriginalität, also der Vorwurf, etwas nicht selbst erdacht zu haben, etwas abgeschrieben zu haben, etwas geklaut zu haben. Wenn man diese Momente betrachtet, denke ich, hat man einen ganz anderen und auch einen wesentlich, ich würde sagen, stabileren Zugang zur Literaturgeschichte, weil Literaturgeschichte eben etwas ist, was überhaupt beim Verfassen problematisch geworden ist. Nicht? Man sagt immer, die Epochen lassen sich nicht eingrenzen, was ich trotzdem gemacht habe. Nicht? Die Autoren, die Einflüsse lassen sich gar nicht genau unterscheiden und Originalität lässt sich nicht messen. Dann kann man auch sagen, dann reden wir mal ausnahmsweise nicht über das Originelle.
Also Sie drehen quasi den Teppich mal und schauen das Muster von der Rückseite an.
Ja? Reden wir mal nicht über das Originelle. Reden wir mal darüber, wer sich von wem wie abgrenzt, indem er den anderen als das Unoriginelle bezeichnet. Nicht?
Könnte es sein, dass man in Ihrer Lesart, Philipp Theisen, vom Plagiat eigentlich wie auf die Kernbegriffe der Literatur kommt? Kernbegriffe wie der Autor, was ist ein Autor, was ist ein Text? Was ist ein Original? Wer ist der Absender? Wer hat die Verantwortung für einen Text?
Ja, also man braucht das natürlich dann alles wieder, wenn man vom Plagiat sprechen will, nicht? Das ist ja die Krise im Grunde, die das Plagiatsdenken hat oder hatte, besteht ja darin, dass wir eigentlich in der Literaturtheorie diese Begriffe, die man zum Plagiatsdenken braucht, alle abgeschafft haben. Also wir haben keinen Autorbegriff mehr, wir haben keinen Urheber mehr, wir haben auch keine Werkbegriffe mehr. Das Plagiat macht es eben möglich zu sagen, naja, wenn wir uns anschauen, wie über Literatur eigentlich geredet wird, also nicht nur quasi unter Literaten oder in der Theorie, sondern zum Beispiel auch im Feuilleton, im Literaturbetrieb, da haben wir diese Kategorien tatsächlich alle noch. Und wir haben es natürlich immer genau da, wo gesagt wird, dieser Mensch ist nicht der Autor, dieser Mensch ist nicht der Urheber, dieses Werk stammt nicht von dieser Person.
Und sie halten sich ja sogar hartnäckiger denn je, denn alle wollen immer den Autor sehen, den Autor am liebsten anfassen, ihm begegnen und so weiter.
Genau, wir leugnen im Grunde diese Begriffe. Und wir leugnen sie in dem Moment, in dem wir sie eigentlich bejahen. Wenn gesagt wird, nun gut, wir schauen nicht nach, wer von wem welches Motiv hat, sondern wir arbeiten quasi mit Diskursen. Wir fragen nicht mehr nach dem Einzelautor, sondern wir reden halt einfach von einem Medium. Das geht so lange gut, solange keiner sagt, ich bin persönlich betroffen. Sobald jemand sagt, dieser Text gehört mir, den habe ich geschrieben, dann dreht sich das Ganze wieder um. Und sogar diejenigen, die behaupten, es gibt keinen Autor, die werden in dem Moment, in dem man ihr Buch abschreibt, sehr wohl klar machen, dass es einen Autor gibt, nämlich sie selber. Man muss dazu immer gleich sagen, Plagiat ist kein Rechtsbegriff. Die Leute, die als Plagierte vor Gericht ziehen, die müssen das immer am schnellsten lernen, dass Plagiat gar kein Rechtsbegriff ist. Und vor Gericht hat man meistens mit Plagiatsklagen, also mit Urheberrechtsklagen, literarischen Urheberrechtsklagen, wenig Aussichten. Tatsächlich ist es aber natürlich interessant, sich anzuschauen, wie man von juristischer Seite aus diese Sache betrachtet. Und das ist auch was, was sich wandelt, nicht im Laufe der Jahrhunderte.
Und es gibt auch Aufschluss über den herrschenden Literaturbegriff und über die herrschenden Vorstellungen von Eigentum.
Absolut,
also was
ja,
geistiges Eigentum sei, das ist ja ein Begriff, der auch überhaupt erstmal erfunden werden musste.
Ja, eben, also geistiges Eigentum ist natürlich etwas, was juristisch wirklich erst im 19. Jahrhundert versucht wird zu schützen. Vorher hatte man natürlich Privilegien, das ist klar, per Gesetz zu schützen, das ging erst im 19. Jahrhundert los und dann wusste man auch erst nicht, also bei Literatur, geistiges Eigentum, was ist das, nicht? Ist das eine Sache? Geht das also um Sachrecht oder geht es um Personenrecht? Also wird da eine Person geschädigt, das, was wir empfinden? Mittlerweile, also seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat man diesen Begriff Immaterialgüterrecht. Der ist heute noch das, was steht. Tatsächlich ist es aber so, dass man bei Literatur oft sich zu viel verspricht, was das Gericht angeht.
Philipp Theisen, was für mich das Verblüffende an Ihrem Buch war, ist, dass Sie ja von der Antike bis in die Gegenwart gehen, also von den antiken Tragödien und Komödien vor allem bis dann zum Copy-Paste des heutigen Betriebs.
Ja.
Und da habe ich mich natürlich zuerst gefragt, ja, warum muss man da eigentlich in der Antike anfangen?
Man muss deswegen in der Antike anfangen, weil dort die Grundlagen des Plagiatsdenkens gelegt werden und ohne diese Grundlagen kann man das Weitere nicht verstehen. Dazu muss man wissen, dass dort, wo wir Plagiatsvorwürfe zum ersten Mal wirklich schriftlich haben. Das hängt damit zusammen, dass das griechische Drama in eine Organisationsform eingebunden war, das war der Agon, also der Wettkampf. Das heißt, das sind nicht einfach nur Texte, die im leeren Raum stehen und die aufgeführt werden, sondern die immer im Konkurrenzverhältnis zu anderen Autoren und anderen Dramen stehen. Das war bei den Tragödien so und bei den Komödien war das auch so. Und im Rahmen dieser Auseinandersetzungen wurde in den Vorspielen und Zwischenspielen gelegentlich polemisiert gegen die Mitbewerber. Und das hat man bei Aristophanes, der dann gegen Eupolis vorgeht. Dieser Text, den du geschrieben hast, das ist gar nicht dein Text, nicht, sondern den habe ich mitverfasst. Umgekehrt, dass gesagt wird, man verleumdet mich, dass ich abgeschrieben hätte. Dagegen verwahre ich mich. Es hat so einen sportiven Charakter. Es ist eine Polemik, die sich selbst auch ironisiert. Und zwar deswegen, weil man wissen muss, dass die antiken Komiker und überhaupt die griechischen Dramatiker sind oft Leute, die schaffen in Gemeinschaft, die verfassen zusammen Texte und dann tritt man eben damit auf unter einem Namen. Und diese Organisation des Wettkampfs, des Agon, führte natürlich dazu, dass auf einmal diese literarische Produktionsgemeinschaft aufgebrochen wurde und dann auf einmal Leute sich gegenüberstanden, die sagen, ich habe aber damit geschrieben und du hast doch damit geschrieben, sodass eigentlich die Erscheinungsform, die Erscheinung der Literatur eine ganz andere ist als die Produktionsweise der Literatur. Und dieser Gegensatz, also wir arbeiten quasi aus einem Textpool, aber in dem Moment, in dem wir in die Öffentlichkeit treten, sind wir Individuen mit unseren Werken. Nicht.
Also da kommt eigentlich schon dieser Subjektbegriff, den man ja für einen modernen hält, der kommt schon in der Antike
zum Vorschein. Den hat man im Grunde schon da. Nicht? Mhm. Heute sagt man natürlich dazu, der Autor unterliegt allen möglichen Einflüssen und surft im Internet und schaut Fernsehen und liest Zeitung und nimmt daher seine Inspiration. Aber er tritt quasi mit diesem Text als seinem eigenen Text hervor. Das ist im Grunde damals schon genauso.
Ja. Und dann geht's ja nochmal weiter in Rom, wo man ja, das wissen wir alle aus dem Schulunterricht, die Römer haben da einfach die Griechen mal großzügig abgeschrieben.
Ja. Da hat man, würde ich sagen, zum ersten Mal wirklich das Plagiat in einer politischen Dimension.
Also kulturpolitisch.
Eine kulturpolitische Dimension, was dann später natürlich auch die Christen mit den Griechen und Römern machen das die Römer mit den Griechen. Dass man nämlich sagt, also wir sind die alleinstehende politische Macht, uns gehört alles. Das Problem ist, wir haben keine eigene Kultur, sondern wir haben in Rom eigentlich nur Griechen, die Kultur lehren. Und wir sind ihre Schüler. Das heißt, wir sind natürlich die politischen Herren, aber kulturell sind wir die Sklaven. Und da gibt es dann die Frage, wie kann ich mich vom Joch der griechischen Kultur befreien? Und der Weg führt in Rom über die Imitatio. Dass man sagt, also wir dürfen die imitieren. Imitatio heißt, wir ahmen nicht äußerlich nach, äffisch, wie Horaz sagt, sondern eben wir ahmen die innere Form eines Werkes nach. Und wenn wir die innere Form nur nachahmen, dann können wir ihr sogar eine bessere äußere Form geben. Und damit werden wir ebenbürtig. Und das ist dann eben ein Kulturkampf, der stattfindet. Und da findet man, ich habe das am Beispiel von Terenz gezeigt, aber auch Reflexionen, die dahin gehen, dass man sagt, naja, was hier eigentlich stattfindet, ist eine massive Okkupation von fremdem Kulturgut auf breiter Basis. Kein Grieche beschwert sich.
Wir haben gar keine Chance.
Die einzigen, die sich beschweren, sind Römer, die etwas abschreiben und dann merken, dass jemand anders auch abgeschrieben hat.
Also bei sich selber gelten dann andere Kriterien. Und diese ganze Imitatio ist ja wie ein rhetorischer Kunstgriff, um diese Abschreiberei zu rechtfertigen.
Also Imitatio ist natürlich etwas, wenn man heute mit Altphilologen spricht, wird er sagen, Imitatio, das ist ja kein Plagiat. Nicht? Ich würde natürlich sagen, Imitatio ist im Grunde der Begriff, um Plagiate abzuwehren, im Bewusstsein, dass man es auch genauso gut Plagiat nennen könnte. Nicht? Man muss natürlich sagen, als die Imitatio aufkommt, ist der Plagiatsbegriff noch gar nicht auf dem Markt. Der kommt dann erst.
Der kommt erst später. Ja. Also das heißt zum Beispiel, die Vergilische Aeneis würden Sie jetzt nicht als Plagiat von Homers Ilias sehen?
Ich würde die Aeneis als Werk überhaupt nie als ein Plagiat bezeichnen. Was ich aber sehe, es gibt in Rom, in den Schulen, Auseinandersetzungen, ob die Aeneis nicht ein Plagiat der Ilias sei. Nicht, das gibt es. Es gibt dann Leute, die sagen, Vergil ist genauso groß wie Homer oder noch größer. Und es gibt Leute, die sagen, naja, er hat ja im Grunde nichts geleistet, er hat ja eigentlich nur abkopiert und ins Lateinische übertragen. Er hat auch keine, es gibt Leute, die sagen, er kann nicht mal gut Griechisch, nicht, also er hat nicht mal das Richtige, das verstanden, was eigentlich bei Homer stand. Und also er hat wirklich äußerlich nachgeahmt. Das gibt's auch. Also insofern würde ich sagen, er ist natürlich Teil, Vergil ist auf jeden Fall Teil einer Plagiatsdebatte. Ich würde nicht sagen, er ist ein Plagiator, aber er gehört in den Reigen dazu, würde ich sagen.
Damit haben wir jetzt kulturpolitischen eine größere Konstellation beschrieben. Jetzt geht das ja munter weiter. Es gibt aber auch gewisse Scharniermomente, also in der Spätantike und im Mittelalter sieht man ja daran, dass eigentlich diese Plagiatsdebatten eher erlahmen, dass sich da auch im Weltbild was verändert hat.
Ja, also wenn man das Mittelalter betrachtet, ab der Zeit 529 nach Christus, dem Jahr, in dem dann die Platonische Akademie ihre Tore schließt und Benedikt auf dem Monte Cassino das erste Kloster gründet. Wenn man das so betrachtet, ist es natürlich so, dass mit diesem Stichdatum im ganzen Denken eines geistigen Eigentums ein großer Wandel eintritt. Das hängt damit zusammen, dass im christlichen Denken natürlich es nur einen Eigentümer gibt, das ist Gott. Es gibt nur eine Wahrheit, das ist die göttliche. Es gibt nur einen Eigentümer dieser Wahrheit, das ist Gott. Und es gibt eigentlich keine Texte, die außerhalb dieser Wahrheit stehen und die damit auch eben nicht Gott gehören. Und deswegen ist es bei den Leuten, die schreiben können, das sind halt eben die Mönche, gar kein Vergehen, Texte von jemand anderem abzuschreiben.
Im Gegenteil.
Sich dran zu hängen. Mhm. Es ist auch nicht unbedingt wichtig, dass man seinen eigenen Namen daneben schreibt. Das ist ein Bewusstsein, das ändert sich.
Das ist ja eigentlich dann auch fast ein bisschen langweilig, nicht?
Also gut, das ist die Frage, was man damals langweilig fand. Man hatte kein Fernsehen, aber man hat auch kein Radio. Aber es ist natürlich so, dass es damals um was anderes ging. Nicht? Da ging es natürlich darum, der zentrale Text, um den es geht, ist die Bibel. Und es geht darum, mit meinem Text, mit meiner Reflexion, diesen Text noch durchsichtiger, erhellender zu machen. Das ist die einzige Aufgabe, die ich habe. Ich habe keine Originalität, weil das Originelle steht in der Bibel. Das kommt gar nicht von mir. Sondern ich kann nur sagen, was ich dazu meine. Und wer ich bin, ist dann auch nicht so wichtig. Das ändert sich erst langsam. Also im 9. Jahrhundert gibt es einen Rabanus Maurus, der natürlich sagt, man sollte dann vielleicht doch zumindest die Initialen mal daneben schreiben, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, dass es auch wirklich eine Traditionskette ist, die sich da fortschreibt.
Also die Menschen haben das offenbar nicht ausgehalten, so ganz ohne ganz zurückzustehen.
Man hat natürlich auch einen ganz anderen Autorenbegriff. Die Leute sagen nicht, ich zitiere, sondern die sagen, bei Aristoteles steht.
Und jetzt gibt's ja, Philipp Theisen, ziehen vielleicht ein bisschen Sieben-Meilen-Stiefel an, diese große Wende dann in der Renaissance. Wir wissen, setzt die, das, was Hans Blumenberg, den Sie auch zitieren, als Curiositas bezeichnet hat, setzt diese neuzeitliche Neugier da ein. Und es entwickelt sich auch so ein Originalitäts- und Subjektbegriff, der überhaupt erst die Voraussetzung für die neuzeitlichen Plagiatsdebatten schafft.
Um es kurz zu machen, also man hat natürlich zum einen überhaupt das Phänomen, dass der Plagiatsbegriff wieder auftritt. Ja. Nachdem er für fast 1500 Jahre tot war, wird er wieder belebt. Man merkt, es setzt ein Bewusstsein dafür ein, dass der Autor sich in seinem Text wiederfindet. Was die Originalität betrifft, so ist das eine Sache, die man eigentlich massiv verfolgen kann, wenn man in das frühe 18. Jahrhundert geht. Nicht? Also wenn man schaut, was da passiert, ich habe das Beispiel mit Zedler, nicht Johann Heinrich Zedler, dem berühmten Universallexikon, wo die Frage aufkommt, wer hat Patent auf das Wissen, auf verschriftlichtes Wissen, nicht?
Und das ist die Zeit der Aufklärung. Ja, genau. Alle versuchen möglichst viel Wissen anzuhäufen.
Ja? Ich meine, das ist sehr analog zur Diskussion, die wir jetzt im Moment gerade führen, muss man sagen.
Also die ganzen Google und so weiter.
Ja, das ist die Frage. Ist nicht Wissen etwas, das uns allen gehört? Ja, nicht? Ja. Habe ich nicht ein Recht darauf, alles zu erfahren, was ich erfahren kann?
Und kann man denn da aus dieser Diskussion schon was lernen?
Man kann eine Menge lernen, nicht? Also weil natürlich die Probleme immer die gleichen sind. Nämlich wer kann sich Rechte auf Wissen sichern lassen und inwiefern? Das sind nicht die Autoren, sondern die Drucker, später die Verleger. Und die haben ein Interesse daran und setzen sich politisch durch. Die Autoren haben eigentlich erst gar nichts zu sagen. Das beginnt erst im Grunde in der Mitte des 18. Jahrhunderts bei Wieland, dass dort Politik gemacht wird von Seiten der Autoren, für Autoren, gegen Verleger, zum Teil auch in Kooperation mit Nachdruckern, bis dann eigentlich erst das literarische Eigentum, also das Eigentum des Autors, zur Geltung kommt.
Und in dem Moment, wo er so ein Stück weit gefestigt ist, also 18. bis 19. Jahrhundert, wird er ja auch schon in Frage gestellt. Also einerseits wird er gefestigt dann in dieser ganzen Diskussion um das Originalgenie im 19. Jahrhundert und gleichzeitig wird er ja auch ironisiert, also bei E.T.A. Hoffmann zum Beispiel oder bei Autoren wie Jean-Paul, diesen Autor, der ja gar nicht mehr weiß, woher er die Sachen überhaupt hat. Ja, das ist schon diese moderne Krise fast schon vorweggenommen. Ja. Wir wissen nicht mehr, woher der Text uns zufliegt. Ja? Die thematisieren das.
Genau, man kann im Grunde sagen, Klassikromantik sind zwei Seiten derselben Medaille. Goethe taucht dieses Moment, dass man es gestohlen hat, dass man das woanders her hat, seine Kunstfertigkeit, taucht interessanterweise natürlich nicht auf. Aber darum geht es genau. Das Genie kann verschweigen, dass es sich bei anderem bedient, weil es sowieso alles nur größer macht, was zu ihm fließt. Insofern hat es einen gesellschaftlichen Nutzen. In der Romantik wird es genau umgekehrt. Da wird gesagt, eigentlich fließt alles und es hat sowieso nur einen Wert, wenn alles fließt. Und Literatur besteht nur darin, dass man möglichst viele fremden Texte zu einem anderen zusammenbringt und das in möglichst origineller Weise tut und aus dieser völligen Eigentumslosigkeit wieder ein Subjekt macht, das zerfasert ist. Und dieses Aufeinanderprallen von einem völlig nichtigen Subjekt mit einem enormen Textkorpus, das schafft die romantische Ironie. Bei Jean-Paul, also im Leben Fiebels zum Beispiel, bei Hoffmann im Kater Murr, eine Katze, die alles abschreibt und sogar noch aus Versehen die Memoiren ihres Herrn hinten auf der anderen Seite abdrucken lässt.
Das ist der streunende Kater, der also allerlei anrichtet. Philipp Theisson, ich fände es spannend, wenn wir nochmal zum Schluss den Bogen schlagen von dem romantischen Textbegriff, wo man ja schon diese Collage, Montage aus lauter vorhandenem Textmaterial hat, hin zur Moderne. Ein Beispiel, was Sie bringen, das ist Max Frisch, Stiller.
Das ist so Anfang der 50er Jahre. Das sind Texte, die natürlich geschrieben werden vor dem Hintergrund der Erfahrung und des Totalitarismus. Man hat die Kriege gesehen, man hat den Faschismus gesehen. Nun geht es darum, was für Subjekte sind wir danach? Da verfällt Frisch im Stiller auf die große Idee zu sagen, wir sind nicht mehr festzulegen, wir sind auch nicht mehr originell, sondern alles, was wir sind, sind wir nur durch vermittelte Erfahrung. Wir kopieren alles in unser Bewusstsein hinein und bestehen nur aus Fragmenten, die wir im Fernseher gesehen haben oder die wir eben gelesen haben, gehört haben, irgendwoher. Wenn wir besonders originell sind, kopieren wir komplett irgendwie Heidegger oder sowas, dann sind wir ganz originell, aber wir sind nur Plagiate, wir leben in der Plagiatswelt. Letztendlich ist das die Vorwegnahme eines Bewusstseins, das dann 10 Jahre später in der Tell-Gruppe, also bei den Poststrukturalisten auftaucht, dass man natürlich sagt, Identität ist ein hegelianischer Begriff und ist etwas potenziell Totalitäres. Das heißt, wenn alles fließt, wenn wir unsere Identität eigentlich aus Texten zusammenschreiben und wenn wir das einsehen, dann umgehen wir im Grunde dieses Problem, festgelegt zu werden, kategorisiert zu werden, erkennungsdienstlich behandelt zu werden und so weiter.
Philipp Theisson, dieser strukturalistische Literaturbegriff, die Auflösung des Texts, des Autors, von allem, was ja eigentlich auch die Auflösung des Plagiatsbegriffs zur Folge hat, wird dann doch nochmal massiv in Frage gestellt durch den Fall Wilko Mirski in den 90er Jahren. Das ist ja für Sie auch ein ganz wichtiger Fall in Ihrer Geschichte.
Genau. 1998, als der Thurgauer Klarinettenlehrer Bruno Dösseker eine Kindheitsbiografie mit dem Titel Bruchstücke veröffentlichte, unter dem Namen Benjamin Wilko Mirski, eine Identität, die eben in KZs stattgefunden hat, nicht? Und dann bald enttarnt wurde als jemand, der eben gar nicht im KZ gewesen war, also eben nicht Benjamin Wilko Mirski, sondern eben Bruno Dösseker war. An diesem Beispiel konnte man das ganz gut sehen, wo das Problem dieses postmodernen Identitäts- und auch Text- und eben des mangelnden Plagiatsbegriffes lag. Das Problem im Fall Wilko Mirski besteht darin, dass offensichtlich wurde, dass das Fehlen von Eigentumsbegriffen im Bereich historische Identität, Textidentität, biografische Identität, dass dieses Fehlen von Eigentumsbegriffen dazu geführt hat, dass überhaupt gar kein Bewusstsein mehr dafür vorhanden war, wo es Grenzen gibt. Man muss wissen, dass der Poststrukturalismus selber in seiner Entstehung die Grenze eigentlich dort gezogen hat, wo es um Totalitarismus ging. In dem Moment aber, wo jemand auftritt und sagt, ich nehme mir meine Biografie aus der Existenz des Opfers heraus, das eigentlich geschützt werden sollte, führt sich der Poststrukturalismus mit seinem Plagiatsbegriff oder eben mit seinem nicht vorhandenen Plagiatsbegriff ad absurdum. Weil wir dort nämlich in einen Raum kommen, der eben zeichenlos ist, der nicht erzählt werden kann. Der einfach nicht erzählt werden kann, der nicht einfach nur Text ist. Und in dem Moment, in dem ich mir aus diesem Bereich Zeichen nehme und sie mir einfach anhänge, da habe ich eine grobe Verletzung begangen. Und wenn man anschaut, wie Bielkomirski es gemacht hat, also er hat eine riesige Mediathek zu Hause gehabt mit zahllosen Holocaust-Medien, Lebenserinnerungen und sich dann angeschaut, was passt in meine fehlende Kindheit hinein, und hat das hineinkopiert. Das ist ganz klassisch plagiatorisches Verhalten.
Der Text ist, wie Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt haben, Philipp Theisen, eben doch verankert in einer Biografie, in einem Subjektbegriff. Ist das eine Rückkehr dieses Subjektbegriffs?
Man muss vorsichtig sein, nicht? Also das gibt's, also es gibt natürlich die Leute, die vehement die Rückkehr des Autors fordern. Mhm. Ich würde das immer genauso sehen wie auch die unoriginelle Literaturgeschichte. Ich kann das Subjekt ex negativo immer wieder hervorholen. Natürlich frage, wenn es kein Subjekt gäbe, warum verletzt mich dann die Vorstellung des Plagiats? Natürlich gibt es den Subjektbegriff im Text, nicht? Und das Plagiat zeigt mir eben, dass Texte seelisch aufgeladen werden und dass man es eben nicht will, dass man hineingreift in den Text und damit auch einen Teil der Persönlichkeit eines Autors sich aneignet. Aber selbst wenn ich den Autorbegriff und den Subjektbegriff nicht positiv formulieren kann, kann ich ihn über das Plagiatsbegriff x negativo wieder herausholen.
Genau das wurde ja wirklich eine Zeit lang sehr massiv geleugnet, bis hin zur Tatsache, dass man im Literaturstudium mit allem, was biografisch und so weiter gedacht war, überhaupt nichts zu tun haben wollte und sich da mit Händen und Füßen gegen gewehrt hat.
Habe ich auch gelernt und auch gelehrt, dass man das, dass man davon absehen soll. Es hat auch seinen Grund, es ist gar keine Frage. Es ist nur so, dass man bestimmte anthropologische Grundlagen von Literaturproduktion und Rezeption nicht außer Acht lassen darf. Und dazu gehört das Empfinden, dass sich mit Texten auch ein gewisses psychisches Potenzial verbindet. Ein Text ist kein Gebrauchsgegenstand, den ich verleihen kann und den jemand anderen einfach nachbauen darf, sondern da geschieht etwas eben mit mir. Das ist das Entscheidende. Und weil ich diese emotionale Evidenz habe, und jeder, der das einmal erfahren hat, hat diese emotionale Evidenz. Und wer diese emotionale Evidenz hat, der wird in dem Moment sicher nicht leugnen, dass es eben ein Autor, ein Subjekt, eine Biografie gibt, die zu einem Text dazugehören. Das heißt nicht, dass ich da anfangen muss, um den Text zu verstehen, aber dass sie existieren, dass sie nicht im luftleeren Raum existieren, das ist wichtig.
Was sind denn für Sie die Schlussfolgerungen für Ihre weitere Arbeit? Wo setzen Sie da jetzt an? Also Sie haben gerade von diesem emotionalisierten Literaturbegriff gesprochen.
Ich bin gerade wieder dabei, Literaturgeschichte zu schreiben, allerdings eine andere. Da geht es um Literatur als Medium der Zukunftsbestimmung. Die Arbeit wird heißen »Die Zukunft der Dichtung – Geschichte der Mantopoetik von 1450 bis 2050«.
Und was ist Mantopoetik?
Mantopoetik ist im Grunde eine Poetik, die mantisch ist. Der Mantiker ist der Wahrsager, die Leute mit den Glaskugeln, die Leute mit den Tarotkarten, aber auch die Kybernetiker, nicht die Futurologen, die Prognostiker, alle die.
Also auch wieder so ein Zugang von den Rändern.
Ein Zugang von den Rändern, aber ich glaube, er führt wirklich ins Herz der Literatur.
Also sind wir gespannt. Ja. Haben Sie vielen Dank für die Auskünfte, Philipp Theisen.
Ja, ich freue mich, hier gewesen zu sein. Danke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.